Ich habe auch einen Psalm mitgebracht, im Grunde genommen zwei, Psalm 40. Und ich habe hier so eine kleine Bibel, ein paar kleine so Bibeln haben wir auch noch hinten auf dem Tisch. Und wer möchte, darf sich da gerne eine mitnehmen, kostenlos. Und in dem Psalm 40. Dem Chorleiter ein Psalmlied von David. Immer habe ich auf den Herrn gehofft und er hat sich mir zugewandt, hat mein Rufen gehört. Er zog mich aus dem brodelnden Loch, befreite mich aus Schlick und Schlamm und stellte mich auf festem Grund. Er gab meinen Schritten sicheren Halt und legte mir ein neues Lied in den Mund, einen Lobgesang auf unseren Gott. Erschauernd werden viele es sehen und beginnen, ihm zu vertrauen. Wie glücklich der Mann, der dem Herrn vertraut. Und da ist auch die Frau mit gemeint. Wie glücklich ist der Mann, der dem Herrn vertraut, der in ihm seine Sicherheit hat, sich nicht an ungestüme Menschen hängt und keinen Lügnern Glauben schenkt. Herr, mein Gott, du hast so viel für uns getan, niemand ist wie du. Deine Pläne, deine wunderbaren Taten wollte ich von ihnen erzählen. Es wären mehr, als man aufzählen kann. Und dieser Tag würde wahrscheinlich auch nicht ausreichen dafür. Ja, also das ist der Psalm 40 und eine ähnliche Passage ist in dem Psalm 69. Und ich darf euch daraus vorlesen. Dem Chorleiter nach der Melodie Lilien von David. Rette mich, Gott. Das Wasser steht mir schon am Hals. Ich versinke im strudelnden Moor. Meine Füße verlieren den Grund. Ich bin in tiefes Wasser geraten. Die Strömung reißt mich weg. Vom Rufen bin ich erschöpft. Meine Kehle ist wund. Meine Augen erlöschen vom Warten auf meinen Gott. Ich habe mehr Feinde als Haare auf dem Kopf und sie hassen mich ohne Grund. Die mich vernichten wollen, sind mächtig. Mit Lügen fordern sie zurück, was ich niemals an mich nahm. Ich bin aufgewachsen in einer Arbeiterfamilie. Meine Eltern hatten drei Töchter und drei Söhne. Ich bin der erstgeborene Sohn an vierter Stelle. Ich habe drei ältere Schwestern, zwei jüngere Brüder. Und ich bin ein Wunschkind gewesen. Endlich, der Junge ist da. Ja, nach drei Mädchen. So. Und die Zeit, in der ich aufgewachsen war, die war recht turbulent. Ich weiß nicht, wer sich geschichtlich an die Zeit erinnert, 1961, 62. Die Generation hat gerade angefangen, die Kriegsstürme zu verarbeiten, die sie hatten. Ja, von 45 bis 62 ist das nicht sind das nicht viele Jahre. Und kann sagen, dass wir als Kinder die Auswirkungen des Ersten und Zweiten Weltkriegs ziemlich mitbekommen haben. Ja, vielleicht nicht, indem wir alles erlebt haben, aber durch die Schädigungen, die dieser Krieg verursacht hat an den Menschen, an meinen Eltern, diese Schädigungen, die haben meine Eltern an uns weitergegeben. Und ich kann da noch mehr drüber sprechen und erklären. Da gibt es tatsächlich Zusammenhänge und solche Erlebnisse werden, das hat man auch wissenschaftlich mittlerweile festgestellt, werden solche Erlebnisse, so traumatische Erlebnisse weitervererbt. Tatsächlich gibt Mama und Papa geben diese Erlebnisse, die sie hatten, an ihren Kindern weiter. Und zum größten Teil unbewusst. Ja, ich will mal keine Bosheit da unterstellen. Ja, aber die Prägung, die war unglaublich hart. Ich weiß nicht, wer von euch Jahrgang 61 ist oder so. Also ich bin viel mit Schlägen aufgewachsen. Meine Eltern haben unglaublichen Mut gehabt, 6 Kinder in die Welt zu setzen. Und ich frage mich heute manchmal, woher sie diesen Mut genommen haben. Und ich denke, ich weiß die Antwort. Gott hat ihnen diesen Mut gegeben. Unsere Eltern waren beides Alkoholiker. Mein Vater hat da ziemlich viel heftige Sachen erlebt, war in Gefangenschaft in Kanada, ist recht früh in Gefangenschaft gekommen und das war sein Glück. Da war er in Sicherheit. Aber als er dann wiederkam, war seine Heimat, er ist in Polen geboren als Deutscher, natürlich nicht mehr da, er konnte nicht mehr hin zurück. Und er hat meine Mutter kennengelernt beim Tanz in den Mai. Ja, und Dankeschön. Und als einfacher Arbeiter, ja, dann so eine große Familie zu gründen, das ist schon trotzdem sehr respektvoll. Aber der Alkohol, den meine Eltern verfallen waren, der hat natürlich viel zerstört und viel Angst und Unsicherheit in das Leben der Kinder, in unser Leben hineingebracht. So. Und ich bin ziemlich viel geprügelt worden in der Familie, aber dann auch im Kindergarten, in der Schule. Ich habe mit 7 Jahren meinen ersten Selbstmordversuch gehabt, mit 9 Jahren meinen zweiten und mit 11 Jahren meinen dritten. Und wie ihr seht, Gott sei Dank nicht geglückt. Ja. Und im Grunde genommen wollte ich ja leben. Ich habe ja gerne gelebt. Aber auf der anderen Seite die Einsamkeit und der Schmerz, mit dem ich umzugehen hatte, das war ziemlich hart und ich habe mich da sehr alleine gefühlt damit. Ich habe zum ersten Mal über meine innere Verfassung reflektiert und erzählt, da war ich 14, 15 Jahre alt. Ja. Und bis dahin hat niemand von dem gewusst, was ich in meinem Herzen mit herumgetragen habe. Und ich hatte natürlich schnell einen Schuldigen gefunden für den Zustand meiner Eltern. Und ich sage, das war die Gesellschaft, ja, die sie so kaputt gemacht hat. Und ich stand vor der Entscheidung, 2 Wege zu gehen. Das eine war so in die Anarcho-Szene, Hausbesetzer. und richtig Randale machen. Aber dafür war ich eigentlich zu pazifistisch und nicht militant genug. Und von daher habe ich mich für den Aussteigerweg entschieden. Ich habe einige Hippies kennengelernt und bin auf der letzten Welle so der Flower Power Zeit so noch aufgesprungen und habe eine Ausbildung gemacht zum Krankenpfleger. Und als ich die beendet hatte, war für mich klar, ich kann es mit dieser Gesellschaft aufnehmen. Da muss ich nichts mehr beweisen. Und ich habe meine Sachen gepackt und bin mit einem One-Way-Ticket, nur mit einem Hinflugticket nach Indien geflogen. Und da ging dann mein Abenteuer recht heftig weiter. Ich habe ziemlich schnell Hemmungen verloren, die ich bis hierhin noch hatte, und bin stärker eingestiegen in Drogen. Ich habe vorher gekifft und habe einiges an psychedelischen Drogen genommen und so Halluzinogene und solche Sachen. Aber als ich dann in Indien war, sind diese Barrieren völlig weggebrochen. Und ich bin immer härter eingestiegen in Drogen und habe nachher einen Guru gehabt, habe mich dem Hinduismus hingegeben und ich war auf der Suche und ich wollte wirklich wissen, warum und wozu ich lebe. Ja? Und das waren viele, die in diese Richtung gesucht haben. Ja, das war im Grunde genommen das Grundanliegen der Hippie Flower Power Zeit, ja. Wir haben gesucht nach Antworten. Und im Hinduismus hat es viel spirituelle Dinge gegeben, die ich entdeckt habe und erfahren habe. Und es ging so weit, dass ich durch Indien gereist bin, per Anhalter und zu Fuß und mit der Bahn und mit dem Bus, mit 3 Kilogramm Opium von Rajasthan nach Goa. Es waren einige tausend Kilometer, die ich da zurückgelegt habe. Und dort wollte ich dann Drogen verkaufen und mit dem Verkauf der Drogen meinen Lebensunterhalt und den meines Gurus finanzieren. Ja, ich war gerade einen Tag in Goa angekommen und habe 3 Tage, 3 Nächte nicht geschlafen gehabt, habe das Opium verstecken können und nachts bin ich dann spazieren gegangen. Ich bin in einem christlichen Ashram, das ist so eine religiöse Begegnungsstätte, ja, ein Ashram. Und das war ein christlicher Ashram, wo ja Christen gelebt haben, die Rucksacktouristen und Aussteigern gedient haben. Und es war ein katholischer Priester und ein Deutscher, Professor für Philosophie und eine Schwester aus katholische Schwester aus Irland. Und die haben mit Ehrenamtlichen, mit Volontären so eine Begegnungsstätte aufrechterhalten. Ja, und da bin ich kostenlos untergekommen, aber der Drogenkonsum in dem Ashram war verboten, das habe ich auch respektiert, also bin ich rausgegangen und ja, ein paar hundert Meter weiter gab es ein paar Schweizer, mit denen ich mich angefreundet hatte und die haben dort ein Zimmer gemietet gehabt und da haben wir kräftig Haschisch geraucht und ich hatte 3 Tage und 3 Nächte, wie gesagt, nicht geschlafen und auch keine Drogen konsumiert. Und an dem Abend wieder das erste Mal und dann wollte ich, es war Nacht, zurückgehen zu dem Ashram Und ich war gekleidet wie ein Hindu mit so einem Wickelrock, ja, und zum Tuch. Und dann bin ich gegangen und vom Weg abgekommen. Und dann bin ich barfuß gegen einen Felsen gestoßen. Und mit dem Kopf zuerst nach vorne so ins Dunkle gefallen. Und während ich gefallen bin, lief mein Leben wie ein Film vor meinen Augen ab. Und das waren zwar nur einige Sekunden, aber diese Zeit erschien mir richtig lang. Ich habe also erlebt, wie ich diese Zeitraumschranke, ja, die wir haben in unserem Gehirn, durchbrochen habe. Und ich habe so eine Angst gespürt in dem Augenblick und ein Bewusstsein gehabt, dass ich verloren bin, ja, wie ich das noch nie vorher in meinem Leben gespürt habe. Und dann sagt es Platsch und ich fand mich wieder in einem 4 Meter tiefen Brunnen. Ja. Immer habe ich auf den Herrn gehofft und er hat sich mir zugewandt. Er hat meinen Rufen gehört. Er zog mich aus dem brodelnden Loch, befreite mich aus Schlick und Schlamm und stellte mich auf festen Grund. In einer Übersetzung heißt es tatsächlich nicht brodelndes Loch, sondern Brunnen. Ja. Und als ich das zum ersten Mal in der Bibel gelesen habe, dachte ich, wow, das ist ja meine Geschichte. Ja, das war ganz am Anfang meines Christseins. Und als ich dann weitergelesen habe in Psalm 69, ja, wo es da heißt, das Wasser steht schon am Hals. Ja, wir kennen das. Das Kind war im wahrsten Sinne des Wortes in den Brunnen gefallen und das Wasser stand ihm bis zum Hals. Ja, so alle negativen Sprichwörter der Welt schienen sich in diesem Augenblick zu vereinen. So, gegen mich. Und halb schwimmend, halb stehend stand ich in diesem Brunnen, habe meine Sachen, die da rumgeschwommen sind, gegriffen und habe versucht, da rauszukommen. Aber ich bin nicht rausgekommen aus diesem Brunnen. Ja, die Wände waren zu hoch und zu glatt und ich bin auch kein Freeclimber gewesen, wie Reinhold Messner, der so die Wände oder so Speedclimber da irgendwie so hochklettern können. Das habe ich nicht drauf gehabt, zumal ich auch 3 gebrochene Zehen hatte. So. Und rufen konnte ich auch nicht. Meine Stimme hatte komplett versagt durch den Schock, den ich da erlitten hatte. Und mich hätte sowieso dort keiner gehört. Ja. Und dann habe ich plötzlich eine Vision gehabt. Und zwar habe ich die betenden Hände gesehen. Ja, einige kennen das vielleicht von euch, diese Hände von Albrecht Dürer, die er gezeichnet hat. Und plötzlich war mir, als wenn diese Hände groß werden, sich um mich herum legen und mich aus dem Brunnen rausheben. Innerhalb von einer auf der anderen Sekunde war ich aus dem Brunnen draußen und konnte mir später nicht erklären, wie ich da rausgekommen bin, außer dass das, was ich erlebt habe, diese Vision mehr war als eine Vision, sondern es war eine Tatsache, ja, dass für mich sichtbare, aber unsichtbare Hände mich da rausgehoben haben. Aus diesem Brunnen. 30 Jahre nach diesem Erlebnis habe ich eine Pilgerreise nach Indien gemacht, um an den Ort meiner Bekehrung zurückzukehren. Und Gott hat mir das lange verweigert, das zu tun. Ich wollte das immer tun, aber zu meinem 30-jährigen Jubiläum habe ich das vom Herrn erbeten und er hat da die Freiheit zugegeben, das zu tun. Und wir haben so eine Unterkunft im Internet über eine Seite gebucht, eine Pension. Ich sagte meiner Frau, irgendwo da in der Gegend war das. Und als wir dann angekommen sind, in der Nacht, in der Pension, am nächsten Morgen, bin ich aufgewacht und da rumgelaufen auf einer Terrasse. Und ich gucke runter und sehe direkt vor der Tür auf dem Gelände war der Brunnen, wo ich 30 Jahre vorher reingeflogen bin und mich bekehrt habe. Ja. Und ich habe die Geschichte auch aufgeschrieben. Da hinten am Tisch gibt es ein Buch, was ihr erwerben könnt. Und wer das nachlesen möchte, diese Sachen. Und da steht natürlich noch mehr drin als das, was ich heute Morgen hier weitergebe. Aber dieses Erlebnis war so stark. Und ich habe gebetet, ich habe gesagt, Gott, ich weiß, dass es dich gibt. Aber hilf mir, dass ich an dich glauben kann und füll das Loch, welches Drogen in mein Herz gefressen haben, mit der Liebe Jesu. Und genau das ist passiert. Ja. Und wie es in dem Psalm heißt, er zog mich aus dem brodelnden Loch, befreite mich aus Schlick und Schlamm, und stellte mich auf festem Grund. Er gab meinen Schritten sicheren Halt und legte mir ein neues Lied in den Mund. Ein Lobgesang auf unseren Gott. Erschauernd werden viele es sehen und beginnen, ihm zu vertrauen. Ja, und das ist das, was ich seit über 40 Jahren erlebe. Ja, immer wieder, wenn ich diese Geschichte erzähle, ja, dass Menschen zum Glauben kommen an Jesus. Ja, und eine Entscheidung treffen für ihn. Und diese Entscheidung, die ich damals für Jesus getroffen habe und wo ich gemerkt habe, dass er sich für mich entschieden hat, ja, das ist so stark gewesen. Ich habe, das kann ich wirklich bezeugen, nicht einen Tag bezweifelt. Keinen Zweifel gehabt an Gott. An seiner Liebe und seiner Gnade und sein Erbarmen an mir. Und ich wusste, dass ich mein Leben verspielt habe. Ich habe es ausgereizt. Ja, ich habe den Todespunkt überwunden. Und ich wusste von diesem Augenblick an, dass mein Leben nicht weiter mir gehört, sondern mein Leben gehört Jesus. Und ich habe dann noch über 2 Jahre in Indien und Nepal gelebt, in einer Lebensgemeinschaft von Jugend mit einer Mission und habe sehr viel Missionare kennengelernt, alle möglichen von OM und Wycliffe Bibelübersetzer und so weiter und so fort. Ja, und das war sehr, sehr prägend für mich, auch zu sehen, dass Menschen ihr Leben und ihre Karriere, auch ihre berufliche Karriere, in gewisser Weise an den Nagel gehängt haben und haben gesagt, Jesus, ich diene dir mit meinem Leben. Und das waren mir Vorbilder und das habe ich auch getan. Ich habe auch gesagt, Jesus, ich diene dir mit meinem Leben. Und als ich dann Jahre später mit Jugend, mit einer Mission, mit Menschen auf der Straße gearbeitet habe, Suchtkranke und Alkoholiker, Obdachlose, Junkies, habe ich auch dort Maike kennengelernt, die kam in unser Team und Ja, und wie ihr seht, ja, kann ja eins und eins zusammenzählen. Genau, dann waren wir wieder eins, ne? Eins und eins ergibt eins und nicht zwei. So, um die Mathematik mal ein bisschen durcheinander zu bringen. Ja, und Maike hat ähnliche Dinge und auch diese Liebe für Jesus gehabt. Und das war auch der Grund, warum wir uns füreinander entschieden haben. Ja, natürlich haben wir einander gemocht und es waren Sympathien da. Und wir haben uns auch zueinander hingezogen gefühlt. Ich mehr als Maike. Und ja, aber das Kämpfen und Warten hat sich gelohnt. Und dann sind wir zusammengekommen und sind dann nach einigen Jahren, wo wir in Hamburg gearbeitet haben, zu Teen Challenge gestoßen. Und Teen Challenge ist eine weltweit operierende Organisation in über 120 Ländern der Erde. Und sie betreiben ganz viel Gemeinschaften für Suchtkranke, Männer, Frauen, Jugendliche. Und das Charakteristische an den Arbeiten ist, dass die sich zum größten Teil über Spenden finanzieren und nicht über staatlichen Versorgungssystem so stark angebunden sind, wenn es das denn gibt. Ja, in vielen Ländern gibt es das ja gar nicht, was wir hier leben und erfahren dürfen, was soziale Absicherungen und so weiter betrifft. Ja, und mit über 20.000 Betten, die Teen Challenge bereithält, ist es die größte christliche Reha-Bewegung, so, die Gott ins Leben gerufen hat. Und ja, gestern war, das vorhin zu Maike gesagt, war der Todestag von David Wilkerson, der 79 Jahre alt geworden ist. Und als er Teen Challenge gegründet hat, hat er nicht im Sinn gehabt, eine große Organisation zu gründen oder ins Leben zu rufen, sondern er ist als Pastor in die Drogenszene gegangen, da wo die Gangs unterwegs waren. Und der Heilige Geist hat ihn geführt, hat ihm Gnade gegeben, hat ihm Zugang gegeben zu den Banden, zu den Gangs. Und einige Leiter von diesen Gangs haben sich bekehrt und damit auch viele aus den Gangs. Und dann hat er sie mit zu sich nach Hause genommen und in eine Gemeinde, wo er untergekommen ist. Und dann haben gesagt, ja, die Leute brauchen Hilfe. Die haben sich zwar bekehrt, aber damit sind sie noch nicht ihre Suchtproblematik los, ja, die unter der viele von ihnen gelitten haben. Und in erster Linie die Bewegung von Teen Challenge ist eine Evangelisationsbewegung. Ja, das heißt, Menschen zu Jesus zu führen. Und wer ist am meisten offen für das Evangelium, für die gute Nachricht? Es sind die, die in Not sind. Ja. Und das sind häufig Kranke und Süchtige, Alleingelassene. Ja. Und und dadurch ist halt diese praktische Arbeit dann auch entstanden und mit dazugekommen. Ja, Maike und ich, wir haben dann eine Gemeinschaft kennengelernt in Bayern bei Landshut, und das war das gute Land. Und damals gab es diesen Bauernhof, auf den wir dann gezogen sind, 10 Jahre. Und ja, wir sind dazugekommen und ich habe dann nach einigen Jahren die Leitung übernehmen dürfen. Und Maike und ich haben dann 28 Jahre lang auf diesem Hof gelebt mit suchtkranken Männern hauptsächlich, Wir haben bis zu 10, manchmal auch 12 Männer gehabt, die wir betreut haben. Und ja, ich kann sagen, das war eine sehr, sehr, sehr schöne Arbeit. Ja, ein sehr, sehr schöner Dienst mit viel Zeichen und Wundern, die wir erlebt haben. Aber es war auch sehr schwer. Ja. Und es ist wirklich kaum ein Tag vergangen, wo wir uns nicht bewusst waren, dass wir Jesu Hilfe und Gnade brauchen. Ja. Wir haben einiges erlebt und auch tragische Sachen. Aber im Verhältnis zu dem, was wir für Leute hatten, und die haben dann 1 bis 3 Jahre mit uns zusammengelebt, ja, bin ich immer wieder erstaunt, rückblickend, wie wenig da passiert ist. Weil das Potenzial, was wir hatten an Leuten, die bei uns waren, ja, das war nicht selten. Und da sind 30 bis 50 Jahre Gefängnis zusammengekommen, was wir da so im Haus hatten. Ja, so was Leute schon abgesessen hatten oder noch erwartet haben. Ja, und ja, ich kann nur sagen, Gott ist so treu. Ja, und es lohnt sich, ja, sein Leben ihm ganz anzuvertrauen, ja, inklusive, ja, Beruf und Karriere. Ja, und das ist etwas, wo wir Menschen immer wieder zu ermutigen, ja, es lohnt sich, alles auf Jesus zu setzen. Ja, und ja, wir erleben immer wieder, dass Menschen am Kämpfen sind, ja, Brüder, Schwestern, ja, die am Fighten sind, wie kann ich Gott erleben? Und ich ermutige immer wieder und frage, wo hast du Jesus am ersten Mal erlebt? Ja. Vielleicht hast du ihn durch ein Wort aus der Bibel kennengelernt oder durch ein Erlebnis, was du gehabt hast. Und das ist oftmals die Art und Weise, wie du dich bekehrt hast, wie Gott zu dir spricht. Ja, weil Gott weiß, auf was für eine Art und Weise wir Dinge verstehen. Ja, meine Frau versteht sehr viel Dinge so über den Verstand und über das Wort. Ja. Für mich ist das Erlebnis von Gott sehr stark abhängig von praktischem Erleben, wie ihr mitbekommen habt. Ja, ich will nicht sagen, dass das der einfachere Weg ist. Ja, und ich habe auch gelernt, auf Gott in vielerlei andere Hinsicht auch zu hören. Ja, aber das ist eine Art und Weise, wie ich Gott erlebe, ist tatsächlich durch Ereignisse und Geschehnisse, in denen ich bin und in welche ich hineinkomme. Und als wir dann uns entschlossen haben und den Ruf gehört haben, aufzuhören, ich hatte schon so eine Ahnung, dass Gott möchte, dass wir etwas Neues in Indien starten und anfangen. Und wir sind die Jahre über immer wieder nach Indien, nach Goa gereist. Und im letzten Jahr, als wir dann aufgehört haben, habe ich eine Diagnose gekriegt, Prostatakrebs. Das war im Januar 2019. Und nachdem ich das einigermaßen verkraftet hatte und verarbeitet hatte und wir einen längeren Indien-Einsatz hinter uns hatten, bin ich zurück nach Deutschland, oder wir, und ja, eine Zeit später, vor 2,5 Jahren, war das habe ich eine Zufallsdiagnostik bekommen durch einen Motorradunfall, den ich hatte. Das war nichts Dramatisches, aber ich hatte Nackenschmerzen und dachte, dass es eventuell von da kommt. Und der Arzt hat geröntgt und hat dann festgestellt, dass ich mit einem Knickbruch rumlaufe. Und zwar im Grunde genommen schon seit einigen Jahren. Und zwar fehlten mir 2,5 Halswirbel. Die waren einfach nicht mehr da. So. Und anstatt dieser Halswirbel war dort nur ein Tumor, ja, der den Knochen aufgefressen hat. Ja, und dann ging das ganz schnell, war ich in München in der Klinik rechts der Isar und dann haben sie noch weitere Untersuchungen gemacht und festgestellt, dass ich unter einem multiplen Myelom leide. Und jetzt wusste ich auch, woher meine Kopf- und Nackenschmerzen all die Jahre kamen. Die waren nicht von Überanstrengung in dem Sinne, sondern das waren Knochenschmerzen und das waren die Tumore, die den Schmerz verursacht, also noch mehrere. Und ja, das war natürlich ein Super-GAU. Ja, so. Und die Pläne, die wir hatten und die wir uns gemacht haben und in mancherlei Hinsicht haben wir uns auch gewundert, warum das irgendwie nicht so weiterging mit unseren Plänen. Also da waren schon einiges an Dingen offen, so, und wo wir eine Antwort vom Herrn so auch erwartet haben. Aber jetzt wusste ich auch, warum diese Antwort nicht so in der Form kam, wie ich mir das so vorgestellt habe. So, ja, und das ist jetzt die Situation, in der wir sind und in der wir leben. Und dennoch, ja, meiner Seele geht es gut, ja, meinem Körper nicht. Ja, ich halte mich auch deshalb öfters fest hier. So. Ja, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, und ich mit ihm. Ja, und die vollkommene Heilung, ja, die habe ich empfangen. Ja, so. Und ich weiß, irgendwann ist dieser Leib aufgebraucht und aufgezehrt, ja. Aber offensichtlich ist der Zeitpunkt für mich noch nicht gekommen, abzutreten. Ja. Wiederum hat der Teufel versucht, mir das Leben zu nehmen durch einen Knickbruch. Ja, der hätte mir schon in den Brunnen brechen können, das Knick, gell? Der Hals. Das war ja nicht, hat nicht viel gefehlt, ja. Aber der Versuch ist gescheitert, viele andere Versuche sind gescheitert, wo der Feind versucht hat, mich zu töten. Ja. Und auch dieser Versuch ist gescheitert. Halleluja. Ja, so. Und in den Jahren, wo wir in der Gemeinschaft gelebt haben, mit Suchtkranken und auch mit Mitarbeitern, die ja auch ihre Probleme mitgebracht haben, häufig, ja, war das also viel Arbeit, die immer wieder auf uns zukam. Und ein Problem, was wir hatten, da sind wir immer wieder drauf gestoßen, wie kann ich meinem Nächsten Dinge sagen, auch von Gott her sagen, die wichtig sind zu sagen, ohne die Freundschaft zu killen, ja, oder ohne ja, den Bezug zu verlieren. Ja, wie kann ich kommunizieren ohne Vorwurf? Ja. Man dann zu sagen, schau mal, das ist eine Sache, das glaube ich, das ist nicht in Ordnung. Ja. Aber damit lehne ich nicht dich als Person ab. Es geht dir lediglich um eine Gewohnheit, um eine Art und Weise, ja, die du dir angeeignet hast, ja. Und wenn jemand das sagt und das mal anspricht oder so, ja, ist denn die Beziehung gleich hin? Ist sie dann gleich gekillt? Ja? Und da ist die Frage, wem erlaube ich denn, in mein Leben hineinzusprechen? So. Ich tue mich schwer damit, Gott, den ich nicht sehe, zu erlauben, in mein Leben zu sprechen, wenn ich es nicht mal schaffe, einem Menschen, meiner Frau zum Beispiel, ja, gegenüber, die ich sehe, ja, auf sie zu hören. Und wem habe ich denn die Erlaubnis gegeben in meinem Leben, ja, da auch hineinzusprechen? Wer darf mir denn Dinge sagen? Und wenn mir diese Person dann Dinge sagt, will ich sie dann nicht mehr sehen? Kündige ich dann die Beziehung zu ihr? Und auf alle Fälle hat uns das immer wieder bewegt, ja? Kommunikation ohne Vorwurf. Und wir haben viele Männer und Frauen gefragt, die im Reich Gottes tätig sind. Ja, renommierte, gestandene Persönlichkeiten haben gesagt, sag uns, wie können wir Dinge kommunizieren, ja, ohne die Beziehung zu verlieren. Kommunikation ohne Vorwurf, das war so das Stichwort, mit dem wir auf der Suche waren. Und dann ist irgendwann Maike auf etwas gestoßen. Und das ist eine wunderbare, ja, Lehre und Erkenntnis, die was sich gewaltfreie Kommunikation nennt. Einige haben vielleicht schon mal von Marshall Rosenberg gehört, einem Juden, der hat in München gelebt, ist vor ein paar Jahren gestorben. In Wien hat er gelebt, München oder Wien, jetzt bin ich durcheinander, aber irgendwo da. Und auf alle Fälle hat er eine Methodik entwickelt, ja, wie man mit dem anderen kommunizieren kann, ohne dass die Beziehung darunter leidet oder kaputt geht. Und das war eine Befreiung für uns. Und der Marshall Rosenberg ist jetzt nicht primär jemand, der sich an christliche Werte orientiert hat, aber meine Frau, die ist schlau, das kann ich wirklich sagen, die hat gut aufgepasst und gelesen und gemerkt, dass die Mutter von dem Marshall Rosenberg offensichtlich eine Christin war. Ja. Oder, aber zumindest ist das, auf alle Fälle ist sie, bitte? Die Großmutter, genau, also nicht die Mutter, die Großmutter hat Erfahrungen gemacht, auf alle Fälle, irgendwie mit dem christlichen Glauben, und das war irgendwie einschneidend, auch für diesen Mann, auch in diese Richtung weiterzugehen und Sachen weiter zu erforschen. Ja, und vieles, was wir entdeckt haben, haben wir gemerkt, ja, das sind biblische Prinzipien. Ja, in die Praxis umgesetzt, muss man einfach so sagen, ja. Und das ist eine Sache, mit der Maike viel unterwegs ist, so auch in der Ausbildung und Fortbildung für Erzieher. Und ist immer sehr spannend, wie sie auch Gottes Wort da reinbringen kann, ja. Und letztendlich führt kein Weg an Jesus vorbei. Ja, es ist so. Unterm Strich kann ich wirklich sagen, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, es führt kein Weg an Jesus vorbei. auch was Problemlösungen anbetrifft. Es führt kein Weg an Jesus vorbei. Ja, und ich glaube, dass Jesus dir euch Mut machen möchte, ja, zu glauben und euer Vertrauen, dein Vertrauen nicht wegzuwerfen. Ja, denn es hat eine große Belohnung. Ja, so halte fest an dem, was Jesus dir gegeben hat. Ja. Und für mich ist immer wieder wichtig, die Momente und von den Ereignissen auch zu erzählen, wo Jesus zu mir gesprochen hat, wo ich ihn erlebt habe. Und ich habe immer wieder erlebt, dass ich und andere davon profitieren, indem wir austauschen und einander erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Und auch die Art und Weise, wie wir ihn erleben. Da können wir so eine Bereicherung sein im Miteinander, im Füreinander. Ja. Und ja, ich weiß nicht, wo du stehst, natürlich. Ja. Kann ich das nicht wissen. Aber ich weiß, dass das Leben als solches kein Spaziergang ist. Ja. Und selbst wenn Leute um uns herum rufen, Frieden, Frieden. Nein, es ist kein Frieden, sondern wir leben ja in einem Kampf, in einer Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis. Ein Teilsieg hat Jesus errungen, da wo wir unser Leben ihm anvertraut haben. Der nächste Teil ist, dass er der Bestimmer in meinem Leben sein darf. Und vielleicht war er das schon mal mehr in deinem Leben, ja. Und vielleicht ist das im Moment weniger, ja. Und vielleicht ist das auch, dass du das zum ersten Mal erlebst. Ja, dann ermutige ich dich, ja, nicht zu warten, sondern Jesus Ja zu sagen. Jesus Ja, mein bedingungsloses Vertrauen gehört dir. Und da, wo ich es nicht kann, diese bedingungslose Hingabe zu tun, zu vollziehen, glaub, dass es erstrebenswert ist und bitte ihn darum, dir das zu schenken. Auch das ist eine Gnade. Ja, das können wir nicht einfach aus uns selbst heraus tun. Ja, und ich denke, darum sind auch die Psalmen immer wieder so ermutigend, ja, weil sie das Liederbuch der Bibel, ja, uns Inneres und Dinge hervorholt, ja, und offenbart, die in uns sind. Ja, und von daher ermutige ich dich auch, andere Übersetzungen mal zu lesen. Ja, so, es gibt ja viele Übersetzungen, die alle richtig sind, aber keine ist vollkommen. Und ich muss wirklich sagen, mich begeistert dieses Buch, einfach weil Gott hat dieses Buch ins Leben gerufen. Ja. Und es ist mit dem Neuen Testament ja gut 2000 Jahre alt. Mit dem Alten 3.500 Jahre alt, Schriften. Ne? Und immer noch ist dieses Buch brandaktuell. Ja, und hat uns heute genauso viel zu sagen, wie es zu den Menschen gesprochen hat und zu sagen hatte, als es aufgeschrieben worden ist. Jede Generation, zu jeder Zeit, spricht Gott durch sein Wort. Ja, und dieses Phänomen ist einfach, ja, begeisternd. Ja, und noch einmal zu Psalm 40, und damit möchte ich zum Ende kommen und ja, auch für uns beten. Und ich ermutige dich wirklich auch an, auf das Angebot einzugehen, wenn wir zusammen beten und du merkst, du möchtest da noch nachlegen auf das Angebot, was du gegeben hast, ja, dann den Ältesten jemanden anzusprechen, zu bitten, das nochmal unterzeugen, festzumachen, ja, oder ans Kreuz zu bringen. So, eine schöne Möglichkeit. Immer habe ich auf den Herrn gehofft und er hat sich mir zugewandt. Er hat meinen Rufen gehört. Er zog mich aus dem brodelnden Loch, befreite mich aus Schlick und Schlamm und stellte mich auf festen Grund. Er gab meinen Schritten sicheren Halt und legte mir ein neues Lied in den Mund, einen Lobgesang auf unseren Gott. Erschauernd werden viele es sehen und beginnen, ihm zu vertrauen. Der in ihm seine Sicherheit hat, sich nicht an ungestüme Menschen hängt und keinen Lügnern Glauben schenkt. Herr, mein Gott, du hast so viel für uns getan. Niemand ist wie du. Deine Pläne, deine wunderbaren Taten, wollte ich von ihnen erzählen, es wären mehr, als man aufzählen kann. Herr, wir dürfen gerne aufstehen, wenn du magst. Du darfst dich auch hinknien oder auch rumlaufen. Aber ich danke dir, Heiliger Geist, für deine Gegenwart und Jesus, für deine Treue, die du uns immer wieder und täglich auch erweist. Du hast so viel für uns getan. Niemand ist wie du, Herr. Und deine Pläne, deine wunderbaren Taten. Jesus, und ich danke dir für die Gemeinde. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier, ja, auch seine Heimat, dein Zuhause gefunden hat. Und wir wissen, dass dies ja nur eine vorübergehende Stadt ist. Wir wissen, dass unsere Heimat und unser Zuhause bei dir ist. Aber wir danken dir. Wir danken dir für deine Gemeinde. Wir danken dir für Brüder und Schwestern. Wir danken dir für die Familien und vor allen Dingen für die Kinder. Wir danken dir für die Jungen und für die Alten und für all das, was du hinein, an Gutem hineingelegt hast. In jedem Einzelnen, aber auch in euch als Gemeinschaft zusammen. Jesus, und wir bitten dich, dass du dich neu offenbarst. Da, wo du zum ersten Mal zu uns gesprochen hast. Jesus, dass du das wieder neu lebendig machst. In jedem von uns und jeder Geschichte. Jeder Lebensweg wäre es wert, ein Buch drüber zu schreiben. Und Jesus, wir sind aufgeschrieben im Buch des Lebens. Und dafür danken wir dir. Wir preisen dich und wir loben dich für unseren Namen, der aufgeschrieben ist in deinem Buch. Wir danken dir für das ewige Leben, was du uns gegeben hast. Und wir bringen dir alle Herausforderungen, die uns begegnen, in dem Wissen, dass diese Herausforderungen, welchen wir gegenüberstehen, ja, dass wir denen mutig entgegentreten können und dass wir unsere Feinde, und dieses du weißt, das sind, sprechen hier über die geistlichen Feinde, ja, dass wir sie fressen werden wie Brot. Ja, dass sie nicht siegen werden über uns, sei es Krankheit oder sonstige Dinge, die in unserem Leben geschehen sind. Du bist es, der das letzte Wort hat, Jesus, und du schreibst Geschichte mit uns und in uns, und wir geben dir die Ehre und wir bringen dir unseren Lob und unseren Dank. Und danke, dass wir hingehen und weitergehen dürfen mit dir und dass unser Leben hundertfache Frucht bringen wird. Danke, Jesus. Ja, Amen. Amen.